Entschuldigung. Ich bereite momentan ein Seminar vor, was ich in ein paar Wochen halten werde. Da habe ich mich zu durchringen lassen, zum Thema Reich Gottes was ja, zu sagen. Das wird in Norddeutschland sein. Und als ich dann gesagt habe, okay, wir machen ein Seminar über das Thema Reich Gottes, musste ich feststellen, dass der Begriff Reich Gottes für mich immer noch irgendwie ein bisschen unscharf ist. Und ich versuche da jetzt gerade irgendwo reinzukommen und ihr dürft jetzt so, sage ich mal, ein bisschen daran teilhaben, was ich bis jetzt schon herausgefunden habe. Das ist bestimmt noch ein viel größeres Thema als das, was ich jetzt gleich mir irgendwie mit euch angucke. Aber ich würde euch gerne mal so ein paar Gedanken mit reinnehmen. Kennt ihr dieses Spiel so? Man hat da irgendwie ein Wort, das benutzt man auch ständig und dann fragt einen irgendeiner, was bedeutet das eigentlich? Und dann überlegt man sich ja, wie kann ich das erklären? Man weiß zwar, wann man das benutzen soll, aber man kann eigentlich nicht sagen, was es ist. Kennt das jemand? Genau, und da ist man immer total aus dem Konzept, wenn dann einer ankommt und einen darauf hinweist, dass man ja eigentlich gar keine Ahnung hat, was man da überhaupt erzählt. So, also ein, zwei Gedanken zum Thema Reich Gottes. Als ich angefangen habe, habe ich erstmal überlegt, was ist eigentlich Reich Gottes halt und was sagen die Duden dazu und Bibellexika und habe da mal nachgeschlagen und halt auch immer selber nachgedacht und das Wort, was dafür benutzt wird, ist ein Wort, wo man eigentlich sagen kann, das ist so das Herrschaftsgebiet. Also Reich Gottes ist also das Herrschaftsgebiet Gottes. Da, wo Gott drüber herrscht. Da, wo seine Gesetze gelten, da, wo seine Regeln gelten, da, wo er der König ist sozusagen. Und es ist auch der Ort, wo seine Gegenwart ist. Viele Leute sagen auch immer vom Königreich sprechen sie und das Königreich Gottes ist im Endeffekt genau das Gleiche. Es ist, er ist der König und er ist da der alleinige Herrscher. Er ist der Einzige, der da was zu sagen hat. Er ist der Einzige, der da regelt, wie was funktioniert und seine Gegenwart ist da präsent. Das Reich Gottes ist so ein geistliches Reich. Das kann man nicht abstecken, wie Deutschland so auf der Karte, da an dem Fluss lang und über die Straße und durch das Haus mittendurch oder so. Kann man keinen Zaun drum ziehen, das habe ich schon festgestellt. Das Reich Gottes ist irgendwie was Geistliches. So was Spirituelles. Und das Reich Gottes ist auch noch nicht komplett da. Jesus hat immer gesagt, das Reich Gottes ist nah, aber es ist noch nicht komplett hier. Wir werden das Reich Gottes erst in seiner totalen Vollendung komplett fertig sehen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn er dann das Reich Gottes wirklich auf Ewigkeit komplett für uns macht, vollständig für uns macht. Wenn wirklich 100% sein Wille geschieht, nichts anderes mehr. Und wenn seine Herrschaft komplett wirklich für jeden sichtbar ist. Ich habe aber auch festgestellt, dass das Reich Gottes zum Teil hier heute auch schon sichtbar ist und hier heute auch schon möglich ist. Reich Gottes kann hier passieren. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er zu den Jüngern gesagt hat, geht in die Welt, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und verkündigt, das Reich Gottes ist nah. Es ist wirklich nah, es ist nicht mehr fern, es ist nicht weit weg, es ist wirklich nah bei euch. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und uns aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Noch ein Hinweis. Reich Gottes, da sind wir schon drin. Also wer Jesus angenommen hat, der ist schon im Reich Gottes. Der ist da reinversetzt worden. Ob man es nur spürt oder nicht. Aber wenn du Jesus liebst, dann bist du im Reich Gottes. Herrlich, nicht? Aber wenn das schon da ist, wenn ich jetzt schon im Reich Gottes bin, wenn du schon im Reich Gottes bist, wieso sehe ich davon nicht so viel? Wieso sehe ich da nicht irgendwie, wow, ich meine, wenn ich hier durch über die Straße laufe oder sehe, dann sehe ich auch immer an irgendwelchen Deutschlandschildchen oder sowas auf den Autos, ich bin hier in Deutschland. Oder wenn ich nach Holland rübergehe, dann sehe ich auch ganz schnell, das sind keine Deutschen mehr, das sind Holländer. Oder wenn man in die USA geht, dann sieht man überall Flaggen und brennende Türme. Und da weiß man, ja, Nein. Ja, ich musste das gerade aufgreifen vom Müll. Aber man merkt doch normalerweise, wenn man durch so ein Land geht, dass man in diesem Land ist. Ne? Warum sehe ich Reich Gottes nicht, wenn ich doch schon drin bin? Wie komme ich denn vielleicht richtig da rein, dass ich sehen kann? Als Jesus das gesagt hat, hat er das zu Juden gesagt. Die Juden zu der damaligen Zeit waren besetzt von den Römern. Die Römer haben das Volk Israel echt unterdrückt. Und als Jesus dann sagte, das Reich Gottes kommt, haben die gedacht, okay, jetzt richtet er endlich wieder einen Gottesstaat auf. Jetzt schmeißt er die Römer raus, nur der Herr regiert, so wie es auch früher war. Es wird dann einen König geben und dann geht alles wieder genauso, wie es sein soll. Ein Gottesstaat halt. Aber Jesus meinte was vollkommen anderes. Reich Gottes ist, wo der König ist und wo er regiert. Also Gott, der König. Und ein Schlüssel für mich ist eine Stelle im Johannes 14. Da sagt Jesus zu den Jüngern, an jenem Tag werdet ihr kennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Wenn jemand mich liebt, wird an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Reich Gottes ist da, wo der König ist. Und wenn der König bei mir wohnen will, ist Reich Gottes bei mir. Und wenn der König bei dir wohnen will, dann ist Reich Gottes bei dir. Egal, ob du das spürst, egal, ob du das an irgendwas wahrnehmen kannst, egal, ob du dich genauso fühlst, wie bevor du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du ihn liebst, dann wird der Vater und Jesus kommen und bei dir wohnen. Und das ist Reich Gottes. Ist das nicht der Wahnsinn? Also vergleich das mal mit dem Alten Testament. Im Alten Testament war es so, dass das Volk Israel immer irgendwie auch Gott gesucht hat, aber es war immer eine Distanz da. Im Tempel war es so, dass da ein Vorhang war. Niemand durfte in diese Gegenwart Gottes rein. Man hatte Angst, weil man ja sterben würde, wenn man in diese Gegenwart kommt. Niemand kann sein Angesicht schauen und dabei leben bleiben, steht in der Bibel. Und da war ein Vorhang vor und in diesem Allerheiligsten, da konnte man so nicht rein. Man wusste aber, die Gegenwart Gottes ist da. Und wenn man jetzt, sage ich mal, 10 Meter vom Allerheiligsten entfernt steht, dann ist man schon ziemlich nah am Reich Gottes dran. Aber es ist eine Distanz da. Im Alten Testament zog Gott vor dem Volk Israel her, als sie irgendwie in das gelobte Land rein wollten, irgendwie durch die Wüste durch. Nachts als Feuersäule, tagsüber als Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen. Aber es war eine Distanz da. Er zog vor ihnen her. Er war nicht direkt bei ihnen. Die Leute hatten noch Angst davor. Sie haben das nicht ausgehalten. Und es war im Alten Testament vollständig normal, dass da eine Distanz ist zwischen Gott und den Menschen. Es gibt nur einige wenige Ausnahmen, die Gott wirklich gesehen haben und die eine nahe Gemeinschaft mit Gott hatten. Bei Mose wird berichtet, dass Gott an ihm vorübergegangen ist und Mose konnte Gott dann wenigstens von hinten sehen und die beiden haben sich unterhalten, wie man sich unterhält von Freund zu Freund. Das ist schon keine Distanz. Aber es war was ganz Besonderes von Freund zu Freund. Findet man ganz wenig im Alten Testament. Die Menschen brauchten einen Mittler. Das waren dann irgendwelche Priester, die irgendwie den Mittler zwischen ihnen und Gott darstellten. Und alleine war der Weg so nicht möglich. Jakob, noch krasser, Jakob, 1. Mose 32, finde ich total geil, die Geschichte. Der ist da irgendwie unterwegs mit seiner Familie, Sack und Pack und Gefiechs und so und muss dann irgendwie über so einen Flussbach drüber und schafft die alle rüber. Und als er nur noch allein zurück war, rang mit ihm ein Mann. Sehr kurz geschrieben. Also muss da irgend so ein Typ angekommen sein und fängt an mit ihm zu kämpfen. Und das Ganze passiert durch die ganze Nacht, bis die Morgenröte aufstieg, steht da. Also die ganze Nacht durch kämpfen die und hauen sich und schlagen sich und ringen auf dem Boden und mach und tu und so. So klassischer Überfall so des Nachts. Und als der Mann, der ihn jetzt angefallen hatte, sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, schlug er ihm aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. Der Mann sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber entgegnete, ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Übrigens eine sehr interessante Art und Weise, mit so einem Überfall umzugehen. Okay. Jener fragte, wie heißt du? Jakob, antwortete er. Da sprach der Mann, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, das heißt Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und du hast gewonnen. Also hat mit Gott gekämpft. Der Typ, der ihn da nachts angegriffen hat, war scheinbar Gott. Nun fragte Jakob, nenne mir deinen Namen. Jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Jakob gab diesem Ort den Namen Penuel. Das heißt, Gott gesehen oder Gottes Gesicht. Also hier Gott direkt ins Angesicht geblickt. Und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Das ist eine der wenigen Stellen im Alten Testament, total strange Nummer eigentlich, weil zum Glück hatte der kein Pfefferspray dabei oder sonst wäre der Kampf schneller um gewesen, aber eine der wenigen Stellen, wo wirklich jemand direkt, also körperlichen Kontakt mit Gott hatte scheinbar. Und auch er sagte, oh, habe ich Schwein gehabt, ich habe das auch noch überlebt und macht da echt so ein Altar, damit jeder, der da hinkommt, sieht, wow, hier an diesem Ort, da hat Jakob Gott gesehen. Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben. Finde ich total strange. Dann kam Jesus. Dann ging Jesus. Dann kam Pfingsten, der Heilige Geist. Seit der Heilige Geist da ist, auf alles Fleisch fiel, auf jeden fiel, der sein Vertrauen in Gott reingibt, seit dem Moment brauchen wir nicht mehr suchen. Wir müssten nicht durch irgendeinen Vorhang durchgehen, weil der ist zerrissen. Wir müssen nicht irgendwie uns von irgendwem nachts überfallen lassen. Wir müssen nicht jeden Stein umdrehen auf der Suche, wo ist Gott? Sondern Gott ist seitdem in uns, in mir und in dir. Und wenn du ihn liebst, dann kommt er, wohnt und lebt in dir. Reich Gottes ist in dir. Denn wo der König ist, da ist das Königreich. Und wenn er, der König, in uns ist, dann ist das Königreich in uns. Und wenn das Königreich in uns ist, dann ist das Königreich genau da, wo ich meine Füße hinsetze, wo du deine Füße hinsetzt. Überall dort ist Reich Gottes, weil Gott in dir ist oder in mir. Das ist krass, oder? Der Gott, der größer ist als ja, man kann ihn nicht beschreiben. Hätte ich mir vorher überlegen sollen, wie man ihn beschreibt. Er ist halt echt größer. Und dieser riesige, heftige, alles erschaffende Gott ist in mir und ist in dir. Und Reich Gottes ist genau da, wo du bist. Kein Meter links davon, kein Meter rechts davon. Wo du bist, ist Reich Gottes. Ich vermute mal, dass ich den meisten damit nichts Neues erzähle. Da sagt man sich, ja, ist doch klar, gar kein Problem, ist für mich auch klar im Kopf. Aber ich merke davon nichts. Wo sind die Auswirkungen? Wenn Reich Gottes in mir ist, dann muss ich doch irgendwelche Auswirkungen sehen. Dann muss ich doch irgendwie spürbar da reinkommen. Also ich meine, ist ja schon drin, aber irgendwie im Kopf ist das alles klar, aber im Herzen noch nicht so richtig. Und wenn es dir so geht, dann habe ich so drei Punkte für dich, drei kurze Punkte, die dich vielleicht weiterhelfen, das Reich Gottes wirklich wahrzunehmen, es sehen zu können und auch ja, das Reich Gottes sich ausbreiten zu lassen. Okay? Der erste Punkt ist Wertschätzung. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt, damit sich das Reich Gottes in dir und über deine Körpergrenzen hinaus ausbreiten kann. Wertschätzung. Reich Gottes ist da, wo der König ist. Reich Gottes ist die Gegenwart Gottes. Und wenn wir wollen, dass wir die Gegenwart Gottes spüren, wenn wir sie sehen wollen, wenn wir sehen wollen, dass es Auswirkungen nach draußen hat, dann müssen wir die Gegenwart Gottes wertschätzen. Wir müssen ihm einen hohen Wert zuweisen. Es muss uns wichtig sein. Wer mich liebt, zu dem will ich mit dem Vater kommen und Wohnung nehmen. Und wenn man jemanden liebt, dann ist das ein Zeichen, das ist Wertschätzung. Also ein sehr hohes Wertschätzung. Also wie wichtig ist dir seine Gegenwart? Wie wichtig ist dir seine Liebe? Wie wichtig ist dir seine Nähe? Wie wichtig ist es dir, an seinem Herz zu leben? Wie wichtig ist es dir, seine Gedanken wahrzunehmen, seine Reden zu hören, seine Berührung zu erleben? Wie wichtig ist dir seine Gegenwart? Wir müssen, damit wir da reinkommen, wirklich seine Nähe suchen und ihm klar machen und ihm sagen, und es nicht nur sagen, sondern es auch meinen irgendwie, da muss man reinkommen, das muss man sich wirklich, das muss man wollen und wertschätzen und sich danach sehnen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, fiel mir in dem Zusammenhang diese Stelle mit Mose ein, als es darum ging, Volk Israel, Wüste, und jetzt soll es ins verheißene Land rein. Die Israeliten hatten gelegentlich da mal so ein paar Ungehorsamsnummern durchgezogen, und zumindest war dann so eine Situation, dass Gott so ein bisschen am Halsen war und sagte, okay, ist kein Problem, ihr kommt jetzt in dieses gelobte Land rein, ich gebe euch das Ganze, ich schicke euch einen Engel voraus und der wird euch da reinführen und wunderbar. Und dann geht das ein Stück weiter und dann kommt aber raus, dass Gott sagt, ja, aber ich werde jetzt nicht persönlich mit euch mitgehen, sondern ich schicke diesen Engel vor euch her. Und Moses Reaktion sofort darauf war, was nützt uns das gelobte Land? Was nützt uns dieses Land, wo Milch und Honig fließt? Was nützt es uns, aus dieser Wüste rausgekommen zu sein, wenn du nicht dabei bist? Wenn du nicht bei uns bist, woran sollen die Leute sehen, dass du uns segnest, dass du für uns bist, dass du uns liebst? Du musst dabei sein. Wir wollen deine Gegenwart, ich will deine Gegenwart, und ich gehe nicht irgendwo hin, wenn du nicht mitkommst. Mose ist schon scheiße alt, hat sich da wirklich dann rundenweise durch die Wüste getan und hat echt krasse Dinge erlebt, und jetzt steht er direkt vor dem gelobten Land, die Erfüllung irgendwie seiner Aufgabe, dahin zu kommen, und es ist ihm egal, wenn Gott nicht mitgeht. So viel wert war Mose die Gegenwart Gottes. Und so wertvoll sollte uns die Gegenwart Gottes sein. Als Jakob mit Gott kämpfte, als Jakob mit Gott kämpfte und das überlebt hat, war er begeistert. Und was macht er? Er stellt einen Altar hin, damit alle Leute sehen, hier habe ich Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das ist Wertschätzung. Das ist Wertschätzung. Er nimmt sich die Zeit und segnet und heiligt diesen Ort und sagt, hier habe ich Gott gesehen. Also auch bei ihm. Wertschätzung, die Gegenwart Gottes ist ihm etwas ganz Besonderes und was ganz Wertvolles. Und ich kenne das in meinen Zeiten, in meinen Gebetszeiten. Das ist auch nicht immer so, aber ich möchte dahin kommen, dass es immer so ist, dass ich Gebetszeiten habe, wo mir kein einziges Wort einfällt, was ich bitten könnte, was ich sagen könnte, was ich danken könnte, mir fällt nichts ein, außer komm. Und ich sehne mich danach, dass er kommt und dass er mich berührt und dass ich ihn spüren kann und dass ich ihn wahrnehme und dass ich mehr von ihm erlebe. Und alles andere ist total unwichtig und alles andere ist ausgeblendet und alles andere Es gibt so viele Dinge, die es wert sind, dass man dafür betet. Aber nur eine Sekunde in der Gegenwart Gottes ist mir viel wertvoller. Und deshalb fehlen mir manchmal die Worte. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr Gott liebt, dann sagt ihm das. Dann sagt ihm, wie wertvoll er für euch ist. Dann zeigt ihm das durch eure Taten, durch eure Lieder, die ihr ihm singt, in der Anbetung, durch die Gebete, die ihr sprecht, durch die Sprachlosigkeit, die ihr manchmal habt. Sagt ihm das, teilt ihm das mit, schätzt seine Gegenwart als etwas Wertvolles. Weil wenn uns die Gegenwart Gottes am wichtigsten ist, dann wird Gott zu uns kommen, in uns sein. Und wo der Herr ist, da ist sein Reich. Und wenn wir seine Nähe wollen, dann wird sich das Reich Gottes ausbreiten. Dann wird das Reich Gottes erst sich in uns ausbreiten und auch nach außen strömen. Aber ein Schlüssel dafür ist die Wertschätzung seiner Gegenwart. Damit fängt es an. Die zweite Sache ist, das ist mir in den letzten Tagen auch total wichtig geworden, wir müssen uns erstmal ein Bewusstsein schaffen, dass er in mir ist, dass er in dir ist. Wie gesagt, ich wusste das im Kopf, aber es musste mir mal jemand sagen, der sagt, ey, das Reich Gottes ist in dir. Also vergess das nicht ständig, sondern lebe ein Leben, wo das immer bewusst ist, dass er in dir ist. Weil wenn du mit diesem Bewusstsein durch die Gegend läufst, dann verhältst du dich anders. Dann rechnest du mit anderen Dingen. Wenn du in stressige Situationen kommst und dir ist das nicht bewusst, dann wirst du das Gefühl haben, wow, hier schlägt irgendwas in meinem Kopf zusammen und ich kann dem nicht Herr werden. Aber wenn du weißt, dass das Gesamte, das Komplette, das Reich Gottes, die Dreieinigkeit, Jesus, der Vater, der Heilige Geist mit all seiner Kraft in mir ist, dann kann mir das alles gar nichts. Und wenn ich Leid sehe auf der Straße und weiß, das Reich Gottes ist in mir, dann reagiere ich anders und nicht so hilflos, als wenn ich es nicht weiß. Also macht euch das bewusst und versucht das nicht zu vergessen. Versucht euch immer wieder mal daran zu erinnern, das Reich Gottes ist in dir, wenn du ihn liebst. Mit der gesamten Kraft, mit der gesamten Autorität, mit der Stärke, es ist in dir, weil er in dir Wohnung nimmt. Bewusstsein schaffen. Hast du dir schon mal vorgestellt, was es bedeutet, wenn er in dir ist? Ja, macht mal die Augen zu. Macht mal die Augen zu. Macht ihr die Augen zu? Ja, macht mal die Augen zu. Und versucht mal so in euch reinzuhorchen. Versucht mal in euch reinzuhorchen. Total oft sucht man Gott irgendwie über einem. Man streckt sich nach oben aus. Oder man neigt den Kopf so in Demut und hat das Gefühl, dass er so über einem steht. Aber horch mal in dich rein. Und versuch deine Seele, dein Herz zu spüren, deinen Geist zu spüren. Und da drin, in dir, wohnt Gott. Ich empfinde das manchmal so, als wenn so der Finger Gottes sich auf meine Brust legt. Und ich spüre, wie es in mir warm ist und wie es in mir voll ist. Versuch das mal wahrzunehmen. In Matthäus 28, Augen können wieder aufgehen, wenn ihr Lust habt, wenn nicht, dann schlaft weiter. Matthäus 28 ist der Missionsbefehl. Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Darum geht zu den allen Völkern, macht zu Menschen, alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute, ob du es spürst oder nicht, ist Jesus bei dir. Sei dir dem bewusst. Und das ist nicht nur hier im Gottesdienst so. Das ist nicht nur so, wenn man seine Gegenwart sowieso spürt. Und wie haben wir das gerade gehört? Mir ist so kribbelig oder so. Und mir wie? Was hat er gesagt? Ihm wurde kribbelig, warm? Komisch. Ihm wurde komisch. Ich kenne das Gefühl. Gelegentlich wurde mir dann auch mal sehr komisch, wenn der Herr mich berührt. So in den Momenten ist einem das klar. Wow, Gott ist da. Aber Gott ist auch im Alltag da. Gott ist in dem Moment, wo du dich so total anders fühlst, aber nicht komisch, ist er dir genauso nah. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Such das, versuch das zu spüren, versuch dich da immer wieder dran zu erinnern. Die dritte Sache, was uns hilft, dieses Reich Gottes in sich uns ausdehnen zu lassen, ist, was Aktives. Man muss wissen, das Reich Gottes entspricht dem Charakter Gottes. Und da das Reich Gottes dem Charakter Gottes entspricht, ist das Reich Gottes ein Reich, was sich ausbreiten will. Es ist etwas, was dafür ausgelegt ist, sich auszudehnen. Gott möchte nämlich jeden Menschen berühren. Und deshalb bleibt es nicht bei einigen wenigen, sondern es hat immer den Drang, sich auszudehnen. Es ist so ein einnehmendes Reich. Es ist auf Wachstum ausgelegt. Und ich habe letztens ein Video gesehen bei YouTube, da sagt so ein Evangelistentyp, das Reich Gottes ist in uns und wir sind die Einzigen, die es daran hindern, nach draußen zu gehen. Wir sind die Einzigen, die es zurückhalten, weil es immer nach draußen will. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Leben nicht merke, dass das Reich Gottes aus mir rausströmt, dann bin ich die Person, die es scheinbar irgendwie drin hält, weil es möchte gerne raus. Aber es möchte mit uns zusammen nach draußen gehen. Und wenn ich mich nicht traue, dann passiert da nichts. Wenn wir und das Reich Gottes in uns, die Gegenwart Gottes in uns, seine Nähe für uns behalten, dann steht das im Widerspruch zum Reich Gottes. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch diesen Widerspruch nicht tiefer reinkommen, es nicht besser wahrnehmen können. Aber wenn wir anfangen, das Reich Gottes nach außen zu geben, wenn wir darin wandeln, wenn wir beginnen, das Reich Gottes rauszuhauen und dem nicht im Weg zu stehen, dann wird es auch für uns und für andere Leute sichtbar werden. Und dann werden wir auch die Zeichen des Reich Gottes sehen und dann werden wir auch wirklich merken, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Weil das ist dem im Weg stehen, wenn wir es für uns behalten wollen. Also wandelt drin. Seid mutig. Die beiden haben das beschrieben da, Treasure Hunt. Die beiden haben das beschrieben, Treasure Hunt so. Das ist genau die Sache. Geht raus und versucht den Leuten wirklich die Liebe Gottes zu zeigen. Auch wenn man für jemanden betet und es passiert auf den ersten Blick nichts. Das ist Latte. Es geht darum, die Liebe Gottes weiterzugeben. Als ich das begriffen hatte, jetzt ich bin auch so ein Typ, ich traue mich auf der Arbeit so gut wie gar nicht. Weil Arbeit, da habe ich auch total viele Kollegen, die so ein bisschen kontra sind. Und auch Chefs, die so ein bisschen kontra sind, glaube ich, habe ich das Gefühl. Der eine hat es mir sogar zugegeben. Und dementsprechend, die wissen zwar, ich bin Christ, aber so richtig aktiv, so, wow, und darf ich mal für dich beten und so, habe ich eigentlich nie. Und jetzt letztens bin ich so durch meine Arbeitsstelle gewandelt und sah einen Kollegen da sitzen, der immer so mit dem Arm ruderte und sich so die Schulter hielt, als wenn ihm was wehtat. Und dann bin ich hingegangen und dann merkte ich und plötzlich dieser Gedanke, ey, Reich Gottes in dir und es will raus. Okay, wenn du das sagst, Herr, dann ich hin und so, was hast du? Ja, so ein Überbein, so ein Knochending, was da so gewachsen ist und das schnackelt dann immer an den Sehnen und so und das ist voll doof und das wollten die wegoperieren, aber haben sie dann doch nicht und sie wissen nicht, ob das besser wird und es ist kacke und Spritzen und so und das tut halt weh. Und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich mal für beten. Ja, kannst du machen, du schreit ja nichts. Und dann haben wir uns weiter unterhalten und so. Und in mir dann, während ich ihm so mit einem Ohr zuhörte, das andere Ohr so, boah, jetzt bete doch endlich für ihn, jetzt bete doch endlich, nein, du traust dich nicht und jetzt tu doch mal. Und nein. Kennt ihr solche Kämpfe? Ja gut, und dann habe ich mich nicht getraut. Und dann irgendwie nachmittags ging ich wieder an ihm vorbei Und dann saß er wieder da. Ich so, komm, jetzt beten wir aber jetzt mal dafür. Und er so, ja, dann mach doch halt. Also, und er wusste ja nicht, dass ich ihm jetzt die Hand auflege. Ich so, dann ganz einfach dahin, Hand drauf. So, und jetzt in Jesu Namen, Überbein weg da. Und dann für ihn gebetet und so. Und so, und guckte mich an. Also so eine Art von Gebet hat er noch nie gehört. So. Und ich da so, und, wie ist es? Nee, ist immer noch so. Okay, man hat es ja mal versuchen können. Bin ich dann wieder gegangen. Und schadet ja nichts, habe ich ihm noch gesagt. So, und dann bin ich gegangen. Und ich dann zu Hause, oh Gott, das ist aber jetzt total kacke. Also jetzt traue ich mich mal so hier und dann passiert gar nichts. Jetzt mache ich mich noch zum Affen hier und so. Und nee, das fand ich total scheiße. Ich das auch der Linde erzählt. So. Und das war halt freitags und am Montag bin ich wieder hingekommen und dann kam der Typ direkt auf mich zu, schnitt mir so meinen Weg zu meiner Arbeitsstelle ab und sagte so, ey, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es war voll gut. Ich hatte 2 Tage lang gar keine Probleme. Halleluja. Ey, wir können nur den Samen säen. Und was passiert ist Latte. Das ist nämlich Gottes Aufgabe. Ich habe gedacht, ich mache mich zum Horst, aber eigentlich geht's ja um seinen Namen. Das heißt, er macht sich zum Horst, wenn nichts passiert. Oder? Also, es ist seine Verantwortung, ob was passiert oder nicht. Und ihr könnt da total frei irgendwie so, habe ich mir auch vorgenommen, einfach weil, ist ja nicht meine Sache, ist seine Sache. Also wenn er seinen Namen irgendwie steht hier auf dem Spiel, er hat das gesagt, ich soll das machen. Wenn nichts passiert, ja, dann macht er sich zum Horst. Und Horst ist keiner der Namen Gottes. Und ja, aber Horst, genau. Ey, es war wirklich so, dass der Typ 2 Tage lang keinerlei Probleme hatte. Und am nächsten Tag sagt er dann irgendwie, also morgens war das, und ich dachte so, oh, super geil, und ja, danke Herr, und es war Linda Bescheid gesagt und so. Und dann irgendwann nachmittags saß er wieder da so. Ich dann hingegangen und das ist ein bisschen mutiger. Ich so, hey, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, ich hätte vielleicht die Tabletten nicht sofort absetzen sollen und so. Ich so, das macht man auch nicht. Also wenn es besser geht, dann geht man erst zum Arzt und lässt sich die Gesundheit bestätigen. Und er musste dann irgendwelche Arbeit machen, so mit dem Hammer, so, wo er halt das echt voll auf die Schulter. Dann habe ich dann nochmal für die Schulter gebetet und so. Und es geht ihm echt besser. Das Krasse ist, dass ich mit dem Typen nie was zu tun hatte. Aber seitdem unterhalten wir uns ein bisschen und du merkst, dass eine Beziehung da aufgebaut ist. Und das Einzige, was ich ihm jetzt so evangelistisch mitgegeben habe, ich dachte immer früher, ich müsste mir jetzt noch ein Traktat in die Hand und so. Das Einzige, was ich ihm gesagt habe, ist, als er sagte, von wegen, du, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es war gut, mach das weiter, habe ich ihm gesagt, das war nicht ich, das war Gott, weil er dich liebt. Und das ist das Einzige, was du ihm mitgeben brauchst. Den Rest kann Gott machen. Und ich glaube, dass der Mann auf jeden Fall da nochmal drüber nachdenkt. Und ich bete dafür, dass er die richtigen Schlüsse zieht. Aber ihm wurde mitgeteilt und Gott hat das auch persönlich gezeigt. Er liebt ihn. Halleluja. Und das hätte ich, dieses Ausdehnen des Reich Gottes, hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht losgegangen wäre. Dann wäre es nicht passiert. Ich hätte noch nie eine Krankenheilung gesehen, wenn ich nicht für Kranke gebetet hätte. Ich hätte noch nie einen Befreiungsdienst gesehen oder gesehen, wie ein Dämon auswärt, wenn ich nicht in Jesu Namen den mal ausgetrieben hätte. Halleluja. Das Reich Gottes dehnt sich aus, wenn ihr aktiv werdet. Wenn ihr bereit seid, es weiterzugeben. Wenn ihr bereit seid, euch so auf der Welle des Heiligen Geistes mittragen zu lassen. Aber wenn ihr es für euch behaltet, dann werdet ihr auch gar nicht so richtig da reinkommen können, weil es ist ein Reich, was sich ausdehnen will. Okay, Reich Gottes wird sichtbar, wenn ihr darin wandelt. Es gibt noch eine ganz wichtige Sache, eine ganz kleine Memo, nur so am Rande, aber ganz wichtig. Ich glaube, dass wenn Gott zu euch spricht und er sagt, mach doch mal das und das, und du sagst dann, nein, dann wird er vielleicht nächstes Mal wieder sagen, ja, mach doch mal das und das. Und du sagst wieder nein und nochmal und nochmal und nochmal. Und ich habe festgestellt, dass es öfters so ist, dass Gott lieber mal nichts zu dir sagt, dir mal keine so abgefahrene Aufgabe gibt oder dir jemanden zeigt. Weil wenn er weiß, dass du nein sagst prinzipiell und er dich auffordert zu was, dann würde er dich ja zum Ungehorsam treiben. Wisst ihr, wie ich das meine? Er würde ja dann sagen, wenn ich weiß, dass die Wen sehe ich denn da? Der Marco da, wenn ich wüsste ja ganz genau, wenn der Marco macht nie das, was ich ihm sage, wenn ich ihm jetzt was sage, dann würde ich ihn ja, also Marco, könntest du mir bitte eine Cola holen, dann würde ich ihn ja automatisch ins Ungehorsam treiben. Da Gott dich aber liebt, sagt er manchmal ein bisschen weniger. Also wenn ihr seine Reden wahrnehmen wollt, wenn ihr erleben wollt, wie seine Wunder passieren, ist Gehorsam auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wenn ihr das Gefühl habt, macht, ihr sollt was machen, dann tut's einfach. Und ich habe gemerkt, je öfter ich was tue, desto mehr Sachen erlebe ich. Desto mehr Reden nehme ich wahr, desto mehr abgefahrene Dinge mit Gott erlebe ich. Aber es ist immer damit verbunden, dass ich aktiv werde. Weil das Reich Gottes zwar in euch ist, aber raus will. Okay? Zum Glück habe ich nicht gesagt, eine Flasche Wasser. Danke, Marco. Herrlich. Lasst uns beten, okay? Lasst uns beten. Ich muss schnell beten, bevor der Rülpser kommt. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast, dass du den Vorhang zerrissen hast, dass du den Weg ins Allerheiligste bereit gemacht hast und dass das Allerheiligste zu uns gekommen ist. Ich danke dir, dass wir dir gut genug sind, dass du in uns wohnen willst. Ich danke dir, dass du echt alles mitbringst, was du hast und was du bist und deine Herrlichkeit und deine wunderschöne Art, dass du all das in uns reinpacken willst. Und Jesus, es ist uns total wertvoll. Wir haben Bock auf deine Gegenwart. Ich bitte dich, lass uns echt, lehre uns einen Lebensstil der Wertschätzung. Lehre uns einen Lebensstil, der deine Nähe sucht, der dich sucht. Ich bitte dich echt, dass du uns dahin formst, dass uns nichts wichtiger ist als deine Gegenwart, deine Anwesenheit, deine Nähe. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, der diese Predigt hörst, in den nächsten Tagen immer wieder ins Gedächtnis rufst, dass das ganze und herrliche und große Reich Gottes in ihm und in ihr ist. Erinnere uns dran, bis wir das wirklich als einen Lebensstil leben. Hat jemand eine Auslegung? Ich wusste gar nicht, dass es witzig heute wird. Ja. Metzumix wäre schlimmer gewesen. Jesus, du weißt, was ich sagen will. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, für jeden, der ein Problem damit hat, rauszugehen, für jeden, der sich nicht traut, der sich so klein fühlt, der solche Kämpfe durchmacht, wie ich die gerade auch beschrieben habe. Ey, schenk uns echt ein Rückgrat aus Beton, dass wir echt sagen, yes, und in Jesu Namen, und wir machen das jetzt. Schenk uns Mut, schenk uns coole Situationen, wo wir unsere ersten Schritte gehen können. Schenk uns ein klares Reden. Und Jesus, ich will Buße tun, da wo ich dein Reden ignoriert habe, wo ich dein Reden weggetan habe, wo ich es nicht hören wollte. Vergib mir das, vergib uns das und fang wieder ganz neu an zu reden. Fang ganz neu an, uns Situationen zu zeigen. In Jesu Namen, da wo irgendwelche geistlichen Dinge unsere inneren Augen und Ohren verstopfen, in Jesu Namen breche ich die jetzt. Der Herr sagt, er ist der Hirte, wir sind die Schafe und die Schafe hören die Stimme des Hirten. Punkt. Und in Jesu Namen, das ist so und das spreche ich euch zu. Jeder von euch kann den Vater wahrnehmen, kann Jesus hören, kann den Heiligen Geist spüren. Und ich breche jetzt jede geistliche Pfropf oder Bindung oder irgendetwas, was verhindert, dass ihr Gott wahrnehmen könnt. In Jesu Namen. Und Jesus, ey, ich danke dir einfach, es ist total geil mit dir. Und ich danke dir, dass du dass du den Weg echt übers Kreuz und dann in unsere Herzen reingenommen hast. Ey, es gibt nichts Vergleichbares. Und ich danke dir, dass wir es hier schon erleben dürfen und nicht erst, wenn dann in der Ewigkeit, sodass wir es jetzt hier schon erleben dürfen. Und ich bin gespannt darauf, was wir in den nächsten Wochen und Monaten für Zeugnisse hören, wie dein Reich sich ausbreitet. Benutze jeden davon, denn jeder ist gut genug dafür. Jeder ist dir wertvoll. In Jesu Namen. Amen. Passt das?
Ja.
Revidiert das nicht?
Nein.
Gut, dann darfst du.